Bewegt durchs Leben. Impuls, der Physio Austria Podcast. Expertise und inspirierende Anregungen. Gestaltet von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten für Kolleginnen und Kollegen und für alle, die das Thema Bewegung fasziniert. In unserer ersten Staffel dreht sich alles um die professionelle Gesundheitskompetenz. Welche Rollen und welche Verantwortung Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten dabei einnehmen, darüber sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus Lehre und Praxis.
Das Gespräch mit dem Patienten ist mindestens genauso wichtig wie die Technik in der Behandlung. Was hat es mit dem Wundermittel Kommunikation tatsächlich auf sich? Wo liegen die Chancen? Und wovor hat so mancher Therapeut Angst? Damit willkommen in der Podcast-Folge von Impuls. Unser heutiges Thema ist patientenzentrierte Kommunikation. Mein Name ist Stefan Tesch, ich darf diese Folge moderieren und ich begrüße hier meine zwei Gäste im Physio Austria Podcast-Studio. Franziska Höhne ist Physiotherapeutin und Medizinpädagogin. Sie lehrt an der FH Campus Wien, ist Kommunikationstrainerin für Gesundheitsberufe und forscht rund um das Thema Gesundheitskompetenz und Kommunikation. Franziska, willkommen am Podcast.
Ja, willkommen. Danke für die Einladung.
Weiters hier im Studio Rainer Siemader. Er ist Physiotherapeut, leitet das Bildungswesen bei Hospiz Österreich und hat, ja, einfach gesagt, beruflich immer im Kontext Lebensende zu tun, nämlich im Bereich Geriatrie und Palliativcare. Weiters unterrichtet er Kommunikation im Bereich Lebensende an der FH Campus Wien. Ja, und Rainer, du bist Podcaster mit dem Titel Sterben ist das Allerletzte. Willkommen auf diesem Podcast.
Danke, dass ich da sein darf. Freue mich sehr drauf.
Ja, Kommunikation ist unser Überthema, nämlich die patientenzentrierte Kommunikation. Ganz provokant gefragt, man könnte ja sagen, als Physiotherapeut mache ich meine technische Behandlung. Warum muss ich denn da kommunizieren?
Also ich finde, Kommunikation ist so ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, auch um mit den PatientInnen in Beziehung zu treten, um eine Beziehung aufzubauen, um als ein großer Teil der Therapie sozusagen eine gute Basis zu finden, um dann auch eben die Techniken, die du gerade angesprochen hast, dann auch anwenden zu können. Und deshalb müssen Physios auch gut sprechen, gut kommunizieren können.
Und für mich ist auch noch ganz ein wesentlicher Teil, es kommt ja zwar der Patient, die Patientin mit einem in der Regel körperlichen Problem und trotzdem macht dieses Problem etwas mit diesem Menschen auf einer psychologischen Ebene, einer sozialen Ebene, wenn wir auch so an dieses biopsychosoziale Modell denken. Das heißt, er kommt immer auch so als Mensch und diese Erkrankung, egal ob es eine schwere Erkrankung ist, mit denen ich häufig gearbeitet habe am Lebensende oder ob das ein junger Fußballer ist, der nicht weiß, wie es weitergeht mit Sport, kann er das weitermachen. Das heißt, es ist immer wichtig, glaube ich, über Beziehung auch zu arbeiten und wirklich auch zu verstehen, was bedeutet diese Erkrankung, dieses funktionelle Problem in diesem gesamten Leben. Und um dieses Leben zu verstehen, glaube ich, und um dementsprechend da gut Therapieziele formulieren zu können, um gut den Patienten auch sowas, die Mitarbeit betrifft, ins Boot zu holen, ist, glaube ich, wirklich eine gute Kommunikationsfähigkeit. Ganz essentiell, wie du sagst.
Ja, ja. Ich finde, du sagst was ganz Wichtiges. Damit man das halt aus dem Patienten herausfindet, ist es so wichtig, dass man halt wirklich zuhört, also dem Gegenüber lauscht, was ist dem wichtig und wo hat er so seine Prioritäten, wo hat er sie nicht, um eben dann diese gemeinsamen Ziele auch zu bekommen. Und ich finde, das ist auch gar nicht kompliziert, da ja mit dem Gegenüber da in Beziehung zu treten, wenn man wirklich bei ihm ist, wenn man ihn respektiert mit seinen Ideen und Wünschen und eben auch durch die Art, wie man miteinander spricht, so wie wir jetzt eigentlich auch, ein wirkliches Interesse an dem Gegenüber hat und an dem, was ihn bewegt. Da sind wir so ein bisschen eben bei diesem aktiven Zuhören, dass man halt wirklich da ist und lauscht.
Genau. Und ich finde, es ist absolut okay, dass wir auch da ganz authentisch sind in der Kommunikation. Es gibt Situationen, wo ich so das Gefühl habe, da ist es absolut okay, auch so diese Alltagskommunikation zu verwenden. Also wir als Menschen treffen uns, ja. Und trotzdem gibt es dann gewisse Situationen, wo du gesagt hast, wo vielleicht auch bestimmte Techniken notwendig sind, wo wir aktiv zuhören und nicht nur hinhören, sondern wirklich aktiv zuhören, wo wir andere Techniken verwenden, wo man auch so in die Tiefe gehen muss, um wirklich auch so zu verstehen, den anderen zu verstehen.
Also was ich oft erlebe, ist, dass Physios, weiß nicht, ob es dir auch so geht, mir geht es oft so, und mit denen ich spreche, wir sind so diese Macher. Also wir hören, sehen unser Gegenüber, wir haben irgendeine Diagnose, wir fragen noch ein paar Fragen und dann haben wir schon 3 Lösungen und wollen die auf den Tisch legen und sagen, so hier, das kannst du jetzt machen. Ja? Und ich glaube eben da aus dieser Macherrolle ein bisschen rauszutreten, ein bisschen zurückzugehen und zu wirklich zu sagen, auch dem Gegenüber mitzuteilen, ich habe dir zugehört, nochmal zu wiederholen, was ich eben gehört habe, das andere, also der Patient, die Patientin dann wirklich wahrnehmen kann, ah, das habe ich gesagt, das ist beim Gegenüber angekommen, bewirkt ja dann oftmals auch, dass derjenige vielleicht auch selber zu Ideen kommt, was er wie, wann machen könnte und eben auch, was für Ziele er oder sie hat für die Therapie. Das ist, glaube ich, was. Und auch ein bisschen Raum lassen. Also ich finde, so in einem Gespräch ist man ja schnell immer mit seinen Ideen voran. Aber wirklich ein bisschen Platz lassen, dem Patienten, der Patientin zu zeigen mit einer Pause, jetzt bist du dran, jetzt sag deine Ideen, das finde ich auch ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie du da deine Erfahrung hast.
Ja, das Erste, was du gesagt hast, also diese Macher, ja, also so erlebe ich es auch, ja, also nicht nur. Und es ist ja eine große Kompetenz. Ich habe eine Zeit in England gearbeitet und da hat meine Chefin immer gesagt, so Physiotherapeuten sind diese Can-Do-People, die machen dann. Und das ist eine große Kompetenz. Und trotzdem, da bin ich ganz bei dir, geht es darum, so was entsteht auch zwischen diesem Tun. Ja. Mhm. Genau wie wir es im Training auch kennen. Also so in der Trainingspause entsteht ganz viel und genauso ist es in der Therapie. In diesen Pausen auch, wo ich Raum gebe, so was will da so rauskommen. Und da gibt es eine wichtige Regel, finde ich, in der Kommunikation, die heißt für mich so Speed Kills. Und gerade, und das ist so meine Erfahrung, oft wenn es wirklich auch um Probleme geht, wo vielleicht auch so dieser, manchmal kommen auch so Ängste dazu, auch seitens der Physiotherapeuten, ja, was sage ich denn dann? Jetzt kommt so das große Thema, ja, das große Thema des Leids oder was macht es mit mir oder auch vielleicht so ein Gefühl dazu, so die Traurigkeit, dass es nicht mehr geht, dass ich, wir in der Physiotherapeuten arbeiten fast immer mit Verlusten. Ja. Also Menschen haben Gesundheit verloren, manche Menschen haben Körperteile verloren, manche Menschen, so wo ich gearbeitet habe, die haben das Zuhause verloren, die verlieren das Leben. Ja. Und da geht es darum, das auch so ein Stück auszuhalten und zu begleiten. Und ich glaube, gerade da kann es sogar fast ein bisschen gefährlich sein, wenn wir in dieser Can-Do-Rolle bleiben. Wir müssen tun, tun, tun und lösen, lösen, lösen. Ich glaube, da geht es ganz wichtig darum, das auszuhalten, hinzuhören und den Menschen Raum zu geben und wirklich auch in dem physiotherapeutischen Gespräch so Raum zu geben, zu reflektieren, so wie geht's mir damit und was bedeutet es für mich, und dann entstehen oft auch wieder Lösungen.
Ja, das finde ich auch, und auch dem Gegenüber zu zeigen, ich nehme dich wahr und sehe deine Emotionen, ob es jetzt Angst ist oder ob es irgendein Verlust war oder auch einfach nur, man hat schlecht geschlafen und ist zur Physiotherapie gehetzt, man hat ja irgendeine Emotion. Und diese dann zu spüren und auch dem Gegenüber zu sagen, hey, ich habe dich gehört, ich bin bei dir, das finde ich ist was ganz Wichtiges, dass man da die Leute wirklich mit abholt, ja, und dann auch eine gute Beziehung haben kann, um einfach auch vertraut weiterarbeiten zu können. Das, glaube ich, ist ganz wichtig.
Und da möchte ich wirklich ermutigen, tatsächlich den Mut ins Spiel zu bringen, keine Angst vor Emotionen zu haben. Mhm. Weil wenn ich mich so zurückerinnere an meine Anfänge so in der Physiotherapie, wo ich so mich auch sehr konzentriert habe oder auch mich sehr konzentrieren musste, was tue ich denn so rein physiotherapeutisch, und plötzlich kommen so Sätze daher wie, mir macht es so Angst oder glauben Sie, das wird wieder, und wir wissen, wir haben tatsächlich mit einem sehr schwer kranken Menschen zu tun oder bis hin zu in dem Feld, wo ich tätig bin, so glauben Sie, werde ich sterben? Ja, also das löst natürlich bei uns was aus, und das wissen wir alle so rein neurophysiologisch, da springt unsere Amygdala an und wir kommen in einen massiven Stress, und genau da ist es, finde ich, immer gefährlich, in dieser Lösungsrolle zu bleiben. Mhm. Ja, und weil das braucht Aufmerksamkeit, das braucht eine gute Beziehung, weil das habe ich irgendwann gelernt von meiner Chefin, die gesagt hat, nein, wenn wir solche auch herausfordernden Aussagen bekommen, die uns in Stress setzen, das hat eigentlich was mit Vertrauen zu tun. Die Person, die uns das anvertraut, diese Aussage, die hat in dieser Situation das Gefühl, ich bin der richtige Gesprächspartner, und deswegen gilt es da auch dran zu bleiben. Ich finde es als vertrauensvolle Beziehung dann zu verstehen und nicht das, was nämlich dann häufig in Stressreaktionen passiert, so dieses Flüchten,
genau,
oder
drüber gehen.
Mhm. Oder auch so diese Floskeln, oder eine liebe Kollegin von mir, Psycho-Onkologin, die spricht dann immer von dem Bullshit-Bingo, ja, das dann gespielt wird, so, das wird schon wieder, Sie müssen positiv denken, morgen ist auch wieder Tag, schlafen Sie mal drüber. Und dann muss man, glaube ich, aufpassen in diesen Situationen, dass wir nicht vertrösten, sondern uns trauen, auch in den Trost reinzugehen. Und da gilt es, finde ich, dann Dinge zu sagen wie, erzähl mir mal, wie es dir geht. Mhm. Ja, ich höre dir gern zu, ich bin da, du bist hier am richtigen Ort. Und es geht oft nicht darum, Antworten zu finden, sondern, wie du gesagt hast, auch so dran zu bleiben, da zu bleiben, es auszuhalten. Und damit zuzuhören.
Ja, ja, also das finde ich auch. Und gerade wenn die Emotion da ist, ist die ja wie so eine Störung. Also die ist einfach vorhanden, und wenn die nicht irgendwie Raum kriegt, dann bleibt die ja vorhanden und ich kann gar nicht mit dir gut weiterarbeiten. Und so wie du sagst, es reicht oftmals, dass die Emotion raus kann, dass die Patienten einmal drüber reden, es ist besprochen, es ist raus und dann liegt es auf dem Tisch und dann geht es ihnen oft auch schon besser und sie können überhaupt sich auch auf das, was ich mache oder mit ihnen machen will, auch einlassen. Und deshalb ist so patientenzentrierte Kommunikation für mich auch was sowohl die Zufriedenheit der Patienten erhöht, extrem, als auch meine eigene als Therapeutin. Ja. Und was ich auch immer wieder gefragt werde, wenn es um Kommunikation geht, ist, naja, dafür habe ich ja keine Zeit. Also ich habe ja nur eine halbe Stunde oder 25 Minuten oder 45 Minuten und wenn ich da jetzt so viel reden muss, das geht sich alles nicht aus. Und das ist ein Trugschluss. Ich finde, da muss man wirklich auch als Therapeut keine Angst haben, sich einmal auszuprobieren, Techniken anzuwenden, wie zum Beispiel eben wirklich zuzuhören, nonverbal und verbal auch Bestätigungen geben oder eben zu paraphrasieren. Also für mich sind die Schlüssel paraphrasieren und pausen lassen. In der Pause lockt man das Gegenüber so aus sich raus. Und dann schafft man das, glaube ich, auch gut.
Hast du auch das Gefühl, dass sich Pausen manchmal einfach nur so lang anfühlen, ja, und in Wirklichkeit, ja, sind die gar nicht so lange?
Ja, ich werde oft gefragt von meinen Studierenden, naja, wie mache ich das denn, dass die Pause lang genug ist? Und mein Tipp ist immer, du wartest so lange, wie du denkst, dass du warten möchtest, und zählst dann nochmal bis 5 und dann war es immer noch nicht lang genug fürs Gegenüber.
Vielleicht kurz für alle, die nicht wissen, paraphrasieren ist ja quasi ein Trick in der Kommunikation. Wie geht der?
Ja, ein Trick, eine Methode. Also paraphrasieren ist nichts anderes, als dass ich das, was ich gehört habe, mit meinen Worten nochmal wiederhole. Ja, das ist so eine Art, es können einzelne Sequenzen sein, einzelne Sätze, einzelne Wörter auch. Und durch dieses Wiederholen hört das Gegenüber eben, ach, das habe ich jetzt gesagt, so und so ist das angekommen. Und man kann auch paraphrasieren, indem man so ein bisschen dem Gegenüber zeigt, was man zwischen den Zeilen gehört hat. Ah, ich merke, Rainer, du bist halt ein bisschen aufgeregt, kann das sein? Oder solche Sachen. Und ganz wichtig finde ich noch beim Paraphrasieren ist, dass man eine Ich-Botschaft sendet, nämlich was ich gehört habe. Nicht, du bist heute so und so, sondern ich merke irgendwie, du wirkst aufgeregt oder was auch immer. Ja.
Dann wage ich jetzt den Versuch zu paraphrasieren, ja, was wir die letzten Minuten gesprochen haben. Kommunikation ist wichtig für den Beziehungsaufbau, keine Frage, hat viele Vorteile. Jetzt gibt es aber auch Physiotherapeuten, die sich fragen, naja, ich kann ja auch was Falsches sagen, ich kann damit was kaputt machen. Was kann ich denn falsch machen mit Kommunikation und wie weit sollte ich mich da trauen?
Der Mensch ist ja, das ist auch so in der Kommunikationstheorie beschrieben, ist ja keine triviale Maschine. Also eine triviale Maschine wäre sowas wie die Kaffeemaschine, wo ich in der Früh die Kapsel rein tue, dann zumache, einen Knopf drücke und dann weiß ich ganz genau, was rauskommt. Also man spricht in der Kommunikation, dass der Mensch eigentlich immer funktioniert nach dieser Blackbox-Prinzip. Das heißt, ich sage etwas, aber dieser Mensch, der zu uns kommt, wo wir eine halbe Stunde Zeit haben, der kommt ja mit seinem Leben zu uns, der kommt mit seiner Sozialisation zu uns, mit seinem Beruf, mit seinem familiären Background. Das heißt, Kommunikation funktioniert immer nach einem Trial-and-Error-Prinzip. Ja? Und das ist eigentlich eine wichtige Entlastung für uns, weil wir können deswegen gar nichts wirklich falsch machen, außer wir wollen natürlich jemanden bewusst schaden in der Kommunikation, aber das davon gehe ich aus, das machen wir nicht.
Ja. Nein, also das finde ich auch. Und ich sage auch immer gerne, dass man mit den anderen so kommunizieren soll, wie man selbst will, dass mit einem kommuniziert wird. Und es gibt ganz wenige Schlüsseldinge, eben, das ist, ich bin respektvoll dir gegenüber und ich habe ein Interesse an dir, ja. Und ich finde viel eher, dass man kleinschrittig Dinge wirklich ausprobieren soll. Und wenn man merkt, es hat in der Situation nicht funktioniert, weil es gibt kein Schema F und es gibt auch nicht das goldene Buch, wo alle richtigen Regeln drinstehen. Dann wirklich in dieses Reflektieren gehen. Das, glaube ich, kennen wir beide gut. Und darüber nachdenken, war die Situation jetzt gut für beide Seiten? Und wenn nicht, okay, was kann ich beim nächsten Mal dann anders machen?
Und was ich auch wichtig finde, ich finde auch PatientInnen haben auch das Recht auf eine gut vorbereitete Kommunikation. Ich muss nicht jede Kommunikationssequenz natürlich vorab planen, aber wenn ich weiß, als Therapeut, der Patient, die Patientin oder auch manchmal An- und Zugehörige, die kommen, da gibt es ein wichtiges Thema, da könnte es so ein Konfliktpotenzial geben oder da gibt es vielleicht auch ein Problem und es braucht eigentlich auch eine Lösung dafür, dann finde ich, sollten wir auch Kommunikation genauso vorbereiten, wie wir es gewöhnt sind, eine physiotherapeutische Behandlung vorzubereiten. Da wissen wir ja, ich mache es erst das, dann mache ich das und dann zum Abschluss das. Und das ist, finde ich, für die Kommunikation auch wichtig, in gewissen Situationen sagen, okay, heute geht es um das Gespräch, wie beginne ich, was möchte ich denn dazu rauskommen bei diesem Gespräch und dann das dementsprechend vorbereiten.
Mir fällt noch was ein, also im Sinne von nicht Angst haben oder falsch machen. Vielleicht ist auch eine Möglichkeit, sich selber mal zu filmen bei einer Kommunikation. Also das ist bei meinen Studierenden oft der Schlüssel, die dann sagen, oh, das war eigentlich ganz spannend, mich zu sehen und ich denke ja, ich rede schon langsam, aber eigentlich spreche ich doch sehr schnell oder mit den Pausen, ja. Und ich finde, es ist auch ein stetiger Prozess und auch nicht, ich kommuniziere immer richtig oder falsch. Ich finde auch richtig oder falsch ist total unangemessen, wenn es um Kommunikation geht, sondern ich bin bei meinem Gegenüber angekommen, wir sind in Beziehung oder eben nicht. Und wenn das eben nicht ist, finde ich, ist es ein physiotherapeutischer Job auch, in Reflexion zu gehen. Und dann zu überlegen, was kann ich denn vielleicht beim nächsten Mal einfach noch anders machen.
Und wir sind es ja gewöhnt, ich finde das eine gute Idee mit diesem sich mal filmen, aber auch so in der physiotherapeutischen Praxis sind wir es gewöhnt, wenn wir irgendwie eine neue Technik lernen, dass man mal so einem Kollegen sagt, schau mal zu oder wie würdest du das machen? Mhm. Und genau das ist auch sinnvoll, auch sich mal Feedback zu holen, du, wie erlebst du mich in der Kommunikation, was könnte ich denn anders machen? Wirklich so im Sinne einer kollegialen Intervision würde ich es fast einmal nennen, ja. So einfach mal Feedback zu bekommen, das ist, finde ich, wichtig.
Und da auch den Fokus auf, finde ich, wieder auf einzelne Aspekte legen. Nicht sag mir mal, wie ich kommuniziere, sondern, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich mache ganz viel nonverbale, komische Ausdrücke mit meinem Gesicht. Kannst du mal schauen, wie es auf dich wirkt, ja? Und ich finde, je konkreter da der Auftrag ist, desto besser und konkreter ist auch das Feedback und desto konstruktiver ist das auch, mit dem ich was anfangen kann. Weil mein Verhalten kann ich irgendwie ändern. Aber wenn du zu mir sagst, ah, du hast halt toll kommuniziert, dann weiß ich gar nicht, was von dem allen, was ich gemacht habe, ist toll, ja. Ja, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob man vielleicht ja in der richtigen Art und Weise kommuniziert und auch beim Gegenüber ankommt. Es gibt auch ganz viele verschiedene Kurse und Workshops und da ruhig hingehen, sich ausprobieren. Man hat da einen geschützten Rahmen, man kann sich mit anderen austauschen, man kann sich von Gleichgesinnten Feedback geben. Und das ist auch eine wertvolle Erfahrung und wichtig. Und wer sich noch nicht so richtig traut, der geht dahin.
In den physiotherapeutischen Behandlungen erfährt man ja vielleicht oft auch Dinge, wo man sagt, da stoße ich als Physiotherapeut jetzt an meine Grenzen.
Genau, und dann gilt es sozusagen da gut damit umzugehen. Und man muss auch dazu sagen, manche PatientInnen verwechseln vielleicht auch manchmal Physiotherapie mit Psychotherapie. Sind ja nur wenige Buchstabenunterschied.
Genau, passiert häufig.
Und also da ist, glaube ich, ganz wichtig, wir haben trotzdem dieses Vertrauen gehabt, dass wir die Geschichten hören. Und ich finde, das ist immer wichtig, diese Geschichten zu würdigen. Und würdigen heißt in dem Fall zum Beispiel sich zu bedanken, wirklich zu sagen, okay, ich danke Ihnen, dass Sie das mir erzählt haben und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht nicht einfach war, auch das Thema anzusprechen. Oder ich könnte sagen, Sie haben jetzt schon mehrmals erzählt, dass das oder das Thema Sie sehr, sehr beschäftigt. Und ich finde, das ist ganz wichtig, sowohl für unseren eigenen Schutz, aber auch zum Schutz des Patienten oder Patientin auch ganz klar zu zeigen und aufzuzeigen, sagen, ich bin Physiotherapeut, ich habe auch verstanden, dass es ein großes Thema in Ihrem Leben spielt. Ich würde Ihnen aber einfach empfehlen, hier auch einmal professionelle Begleitung zu machen. manchmal muss man aufpassen, ob er gleich das Wort Psychologe oder Psychotherapeut sagt. Oder auch, ich kann es wirklich empfehlen, habe ich auch viel gearbeitet. Ich habe immer auch so Visitenkarten von meinem Psychotherapeuten des Vertrauens mitgehabt. Gesagt, wissen Sie, das ist ein ganz toller Kollege, der kennt sich wirklich gut aus. Dort werden Sie wirklich Hilfe erfahren. Ich glaube, dass diese Hilfe wichtig ist. Also auch sehr ermutigend sprechen und sagen, das ist was Wichtiges. Also ich erlebe es ganz häufig, dass wir, gerade wenn es um Thema Psychologie oder Psychotherapie geht, immer so ganz vorsichtig werden so. Aber ich auch ein bisschen aus unserer eigenen Unsicherheit. Und zum Abschluss noch eine Empfehlung von einem Psychologen, den ich sehr gut kenne, weil der wird häufig selbst auch konfrontiert mit so Aussagen wie, na, ich brauche keinen Psychologen, ich bin nicht verrückt. Also wo so die Abwehr auch von Seiten der Patienten kommt. Er arbeitet dann ganz mit einer wunderbaren Technik, ist ein bisschen irritierend für die Patienten. Er sagt nämlich auch immer dann so, ja, da haben sie recht, kein Mensch braucht einen Psychologen. Aber wissen Sie, auch kein Mensch braucht ein Wellnesshotel oder Urlaub, aber manchmal tut es einfach nur richtig gut. Und das ist etwas, was wirklich gut funktioniert, weil damit können wir wieder auch kommunikativ etwas, was eher auf Ablehnung stößt, mit etwas, was eher positiv konnotiert ist, zusammenbringen. Und da, das mag unser Gehirn, ja, und deswegen funktioniert so eine Aussage oft häufig.
Ja, und ich glaube, die Patienten, wenn man so spricht, fühlen sich dann nicht weggeschickt von einem, sondern die sehen es als Ergänzung. Und man kann das ja auch ganz klar dann ausdrücken, parallel zu der Behandlung, die wir hier machen, wäre das halt hilfreich, um dann noch besser eben das Ziel des der Patientin zu erreichen. Ja.
Franziska, du hast gesagt, es gibt jetzt nicht das goldene Buch über die Kommunikation, wo ein fixer Leitfaden drinnen steht. Das wird man jetzt in der Patientenkommunikation auch nicht machen. Du hast doch schon Tricks unter Anführungszeichen wie Paraphrasieren, Raum geben genannt. Gibt es aber trotzdem etwas für, und da denke ich jetzt an alle, die uns zuhören und eher noch am Anfang ihrer Karriere stehen, gibt es doch ein bisschen so ein Handwerkszeug, einen Werkzeugkoffer mit den wichtigsten Regeln oder vielleicht auch ein paar Phrasen, die man jetzt zum Beginn eines Gesprächs nutzen kann, wo man sagt, okay, wenn ich die innehabe, dann bin ich gerüstet.
Ja, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man sich dem bewusst ist, dass so das, der Gesprächsanfang eine entscheidende Bedeutung hat und dass man nicht nur die Begrüßung macht und sagt, ja, guten Tag, ich bin der und der, sondern auch den Patienten, die Patientin ankommen lässt und vielleicht auch ihr, wenn sie neu ist oder die Umgebung nicht ganz klar ist, erklärt, was ist denn hier, was ist die Behandlungsliege. Manche haben auch Angst vor dieser Liege und vor allen Dingen, die da in den Therapieräumen sind, und dass man ganz konkret selber weiß, wie möchte ich mit dem Patienten machen, zum Beispiel auch, wo soll der sitzen, dass ich ihm Platz zuweise und dass ich vielleicht auch einsteige mit, haben Sie gut hergefunden oder kann ich Ihnen ein Glas Wasser geben, wenn ich merke, dass derjenige vielleicht außer Atem ist. Also wirklich das Gegenüber wahrnehmen. Ja. Und dann ist es, glaube ich, so, dass man sicher mit offenen Fragen starten soll, aber auch nicht nur bei den offenen Fragen hängen bleiben, weil manchmal braucht man auch konkret eine Antwort. Habe ich richtig verstanden, ist der Schmerz bei 8 auf der Skala von 0 bis 10? Und merkt man vielleicht auch schon, ich bin ein Fan von Pausen lassen. Das habe ich selber lernen dürfen und müssen, dass das ein guter Schlüssel ist. Paraphrasieren und nicht zuletzt eben wirklich, wenn ich merke, da sind Dinge im Spiel, die jetzt Raum brauchen, dass ich denen auch ein bisschen Zeit gebe. Ja, das würde ich sagen, weiß ich nicht. Rainer, hast du noch was, was du ergänzen kannst,
willst? Ich stimme dir da voll und ganz zu. Eins ist mir gerade noch eingefallen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Menschen, die zu uns kommen, ja häufig sehr problembehaftet sind. Und es dreht sich auch so im Kopf dieser Menschen ganz häufig so darum, was läuft alles falsch, also auch so im Sinne einer positiven Kommunikation oder so. Gerade zum Beispiel sehr Menschen, die mit großem Leidfaktor auch zu uns kommen. Ich denke dann so einfache Dinge wie eine nette Begrüßung, wie ich habe mich so gefreut schon, dass Sie heute wieder kommen. Ja? Oder auch so, wenn die letzte Therapieeinheit, wenn ich mir an die zurückerinnere, zu sagen, ach, ich kann mich noch so gut erinnern, was Sie mir letztes Mal erzählt haben, das habe ich so spannend gefunden. Also so diese positiven Aspekte zu benennen, also gerade bei Menschen, die einen großen Leitfaktor haben, die sehr auf der Suche sind, die, was sie ja wissen, die ganz häufig so, in der Medizin sagt man das, Doktor-Shopping betreiben, weil sie so suchend sind. Ja? Dass wir hier wirklich auch so mit, ich sage bewusst, mit vielleicht auch mit Komplimenten zu arbeiten oder, und das ist nicht, soll nicht gekünstelt sein, also da darf ich authentisch sein. Also ich muss mich nicht immer hinter dieser professionellen Kompetenz und Kommunikation verstecken, sondern ich darf wie ich am Anfang schon gesagt habe, mich hier auch als Mensch zeigen und sagen, du bist mir auch wichtig, nämlich nicht nur als Patient, weil kein Mensch möchte eigentlich nur als Problem gesehen werden und in diesem, der Sichtweise, du bist der Patient, sehe ich ja primär sozusagen das Problem, ja, sondern du bist mir als Mensch wichtig und es ist schön, dass du da bist. Und ich finde, das ist für Beziehung ganz wichtig und das ermutigt auch, weil dadurch entsteht natürlich auch eine ganz andere Stimmung, ja, und dann fallen auch Gespräche oft ein leichter.
Ja, und beim Ermutigen, also dieses schön, dass du da bist, das hört, glaube ich, jeder gerne. Ja, also man kommt irgendwo hin, schön, dass du da bist. Und ermutigen auch Menschen, denen es vielleicht auch schwer gefallen ist, diesen Schritt zu machen, sagen, das ist doch toll, dass sie diesen ersten Schritt jetzt geschafft haben. Sie sind jetzt hier bei mir, bei uns, wie auch immer. Und jetzt können wir es gemeinsam angehen und ich kann sie unterstützen. Und das ist mir so wichtig, auch dem Gegenüber zu sagen, ich bin da, ich bin deine Stütze, ich unterstütze dich, ich bin nicht der Macher für dich und ihn dadurch auch aktiv machen, also das Gegenüber, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt.
Das heißt, vielleicht, wenn jemand mit Rückenschmerzen kommt, nicht gleich über sein Leiden sprechen, sondern ganz klassisch Smalltalk, Icebreaker und so von den Softfakten vielleicht dann überleiten ins Medizinische.
Ja, ich würde vielleicht nur unbedingt sagen, Smalltalk, ja.
Es würde geht ich auch schon.
Nicht. weil der Person kommt ja aufgrund eines konkreten Problems, ja. Aber um mein Gegenüber wahrzunehmen des ganzen Menschen, finde ich durchaus auch Ressourcen ansprechen. Ja. Also wie du auch gesagt hast, gut, dass sie da sind. Sie sind hier gut aufgehoben. Ja. Hier werde ich mich sehr gut um sie kümmern. Ja. Und wir werden eine gute Möglichkeit haben, zusammenzuarbeiten. Aber sobald wir natürlich gleich einmal mit der Tür ins Haus fallen und gleich einmal erzählen sie mir, was der Schmerz macht, ja, dann machen wir natürlich auch ganz, ganz klar den Fokus auf ein Problem. Ja. Und kein Mensch möchte, wie gesagt, nur als Problem wahrgenommen werden oder mit den Problemen. Und ich finde, das ist eine ganz große Kompetenz, die wir sicher als Therapeuten haben, dass wir geschult sind, auch diesen ganzen Menschen einfach zu sehen in seinem Leben und in seinem Wirken, in seinem sozialen System. Weil ich glaube, diese Menschen machen im Gesundheitswesen oft genug die Erfahrung, dass sie hauptsächlich, also auch die Kommunikation manchmal in Kliniken, wenn man da drinnen ist, so das Knie auf Zimmer 5. Mhm. Ja. Und das ist etwas, was natürlich Stimmung macht und was zusätzlich Leid verstärkt. Ja, und ich glaube, da sollten wir offen sein, einfach so diesen ganzen Menschen zu betrachten und uns dafür zu interessieren.
Ja, und ist der Fokus eben nur auf den Schmerz oder nur auf das Knie in Nummer 5, finde ich, macht man automatisch auch ganz viele Türen zu den Ressourcen, die jeder mitbringt. Ja? Und wenn einer das pünktlich in die Therapie schafft, ist das doch auch schon mal eine Ressource. Dann wird das vielleicht auch schaffen, seine Dinge, die ich mit ihm bespreche, pünktlich oder einfach zu machen bis zur nächsten Therapieeinheit. Ja.
Ich habe da in England, als ich war, es war eine sehr ressourcenorientierte Einrichtung, also wo es ganz klar das Commitment gegeben hat, wir betrachten nicht nur das Problem und diese Menschen hatten viele Probleme, das war nämlich ein großes Hospiz, sondern es gab so das Commitment, dass jeder Therapeut, jeder Arzt, jede Pflegeperson, wenn die einen Patienten wieder gesehen hat, nicht nur beim ersten Mal, sondern immer wieder beim neuen Kontakt, dass so die erste Frage, die wir stellen sollten, war, wobei kann ich Sie heute unterstützen, dass es Ihnen etwas besser geht? Ja? Also nicht so, was macht denn der Schmerz? Ja? Oder was macht denn die Atemnot? Oder haben Sie Ihre Hausübungen gemacht oder Ihr Heimprogramm gemacht? Sondern es geht ganz klar darum, also ich spreche dich als, was du vorher gesagt hast, Franziska, das Wichtige, ich spreche dich als aktive Person an. Ja? Ich bin da, dass ich dich unterstütze. Und du hast die Kompetenz, es ist deine Gesundheit, es ist dein Leben. Und genauso in der Kommunikation vorzugehen, finde ich ganz wichtig.
Jetzt gibt es ja auch Situationen, wo man wahrscheinlich sehr gut vorbereitet sein muss. Rainer, wir haben es ja schon gehört, du hast viel mit Patienten zu tun, wo es in Richtung Lebensende geht, im Bereich Palliativ, aber auch Demenzkranke. Wie geht man denn in diesen Situationen vor? Wie kommunizierst du da?
Ich finde, es beginnt alles so mit meiner eigenen Einstellung und Haltung. Ich kann gleich mal so als Entlastung sagen, Menschen, die Richtung Lebensende gehen, die schwere Erkrankung haben, sind schon häufig sehr vulnerabel. Und trotzdem möchten sie nicht prinzipiell anders behandelt werden als wir. Ja. Im Gegenteil, also ganz häufig möchten diese Menschen auch so eher beteiligt werden an diesem normalen Leben, weil die leben ja auch noch. Ja? Also ich habe ja immer mit lebenden Menschen gearbeitet und nicht mit Menschen, die schon gestorben sind. Ja? Natürlich waren sie näher am Lebensende als wir alle. Ja? Und trotzdem gab es so diesen großen Wunsch, und das ist auch so eine Grundhaltung, wir haben eine ressourcenorientierte Kommunikation und wir möchten nicht diese Menschen ganz, ganz anders behandeln. Und das finde ich, es beginnt immer mit dieser inneren Einstellung. Wen sehen wir denn da? Und es schließt sich der Kreis zu jeder anderen Patientengruppe, zu jedem anderen Problem. Sehe ich, wenn ich jetzt den Palliativbereich betrachte, sehe ich hier diesen armen, kranken, dahinsiechenden, leidenden Menschen, der da ganz seines Lebens schon überdrüssig ist und nur mehr Angst und Depressionen verspürt. Ja. Oder, und das ist nicht von mir, sondern das hat eigentlich die Begründerin des modernen Hospizwesens, Cicely Saunders, gesagt. Oder sehe ich, das ist so fast das krasse Gegenteil, den Helden, der seine letzte Reise macht. Und da merkt man so, weil ich glaube, wir alle, wenn wir uns einen Helden vorstellen, der vor uns ist, da werden wir anders kommunizieren, da werden wir andere Fragen stellen, dem werden wir mehr zutrauen. Vielleicht interessieren wir uns total für seine Geschichten, aber wenn wir jetzt nur diesen armen, kranken, dahinsiechenden Menschen sehen, natürlich werde ich dann ganz vorsichtig sein und, ach, sag ich da, kann ich was Falsches sagen? Ja. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Haltung, natürlich wissend, dass diese Menschen vulnerabel sind, ja, dass da auch viele Themen gerade am Lebensende auch noch hochkommen, und da soll ich natürlich gerüstet sein, oder schließt sich der Kreis zu dem, wie wir das Gespräch begonnen haben heute. Also da geht es einfach darum, Interesse. Tja, erzähl mal, was beschäftigt dich denn gerade so? Ja? Und da sollten wir keine Angst haben, und das sind Menschen, die leben, nur haben wir halt nicht so lange wie wir.
Ja, oder eben auch fragen, was möchtest du jetzt oder was möchtest du noch? Ja. Ich glaube, die Menschen, die am Lebensende sind, die sind sich dessen sehr bewusst, dass die jetzt nicht noch sagen können, ich wünsche mir noch 3 Jahre zu leben. Also das, ja. Und da ist eben auch diese auf Augenhöhe gehen, wertschätzend sein, respektvoll auch mit den Dingen, die sie sich da eben noch wünschen und als Ziele setzen. Und
gerade im Lebensende habe ich es erlebt, weil schon viele Themen natürlich auch da präsent sind, weil man auch weiß, die Zeit ist begrenzt. Da habe ich häufig erlebt, dass gerade die PhysiotherapeutInnen eine ganz wichtige Rolle haben, weil du kennst wahrscheinlich ja diesen Anspruch, so Berührung berührt und Bewegung bewegt, ja, nämlich nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Und wir sind eine Berufsgruppe, die oft mehr Zeit haben als andere, wo es wir sind geschult in Berührung, und das kann natürlich schon Dinge auslösen, die da hochkommen, und deswegen sollten wir einfach gewappnet sein, dass solche Fragen kommen, und wir sollen uns vielleicht für diese Frage interessieren und selbst vielleicht nochmal so abschließend dazu diesem Thema Palliativ oder sterbende Menschen. Natürlich kommen wir immer wieder in Situationen, wo Menschen sagen, ich will nicht mehr leben oder ich will nur mehr sterben, weil vielleicht das Leid so groß ist. Und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Botschaft, die wir nie vergessen dürften. Sollten solche Aussagen wie ich will nicht mehr leben, sind fast nie, und ich würde fast sagen so 99%, sind es keine wirklichen Suizidabsichten oder so, ich will wirklich sterben, sondern wir müssen diese Aussage, ich will nicht mehr leben, durch 2 Buchstaben ergänzen. Und zwar, die 2 Buchstaben sind es so, ich will so nicht mehr leben. Und sobald ich das rausfinde, was ist es denn, was dein Leben gerade dir so überdrüssig macht? Vielleicht ist es der Schmerz, vielleicht ist es die Einsamkeit, vielleicht ist es die Angst, die in der Nacht immer kommt. Ja? Wenn wir das wissen, werden wir wieder handlungsfähig werden, weil dann können wir entweder was gegen die Einsamkeit machen, gegen die Schmerzen machen, oder wir müssen schauen, was braucht dieser Mensch vielleicht in der Nacht, damit er sagt, ich habe auch wieder bessere Lebensqualität.
Ist es schwierig, hier eine Gratwanderung zwischen Interesse an der Situation des Patienten und Mitleid, Mitgefühl zeigen?
Also Mitgefühl im Sinne der Empathie ist ganz was Wesentliches. Ja. Ich finde, das haben sich all unsere Menschen verdient, egal ob das der junge Fußballer ist oder ob das der alte Herr ist, der jetzt bald sterben wird und in einem alten Pflegeheim lebt. Das ist eine wichtige therapeutische Haltung, dass wir uns prinzipiell empathisch, also einfühlsam für den anderen interessieren. Mit dem Mitleid wird es dann was anderes, weil Mitleid hat was mit uns selber zu tun. Das Mitgefühl ist etwas, wo ich mich dem anderen ganz zuwende. Beim Mitleid bin ich ganz selber mit mir habe ich mit mir gerade was zu tun? Und das ist auch eine Aufgabe, finde ich, von jedem Therapeuten, jeder Therapeutin, hier im Sinne auch der Selbstfürsorge zu achten. Gibt es da irgendwelche Themen, die muss ich mir anschauen, warum löst das bei mir das Leid aus und was brauche ich eigentlich, damit ich gut und möglichst lang auch ein hilfreicher Therapeut oder Therapeutin sein kann. Ja. Aber wichtige Unterscheidung. Ja.
Wie sieht es im Bereich Demenz aus?
Die Kommunikation mit Menschen mit Demenz ist natürlich manchmal eine Herausforderung. Also da könnte wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Vielleicht nur zwei Gedanken dazu. Das eine ist, gerade Menschen mit Demenz, wenn halt so die kognitiven Fähigkeiten nicht mehr gegeben sind oder nicht mehr auf die sie nicht so zugreifen können, ist gerade eine sehr authentische und durchaus emotionale Kommunikation wichtig. Also auch über Emotionen zu sprechen, weil wir wissen, dass Emotion sehr gut verstanden werden kann. Ja. Und ich möchte hier, Franziska hat vorher schon gesagt, wie wichtig auch Weiterbildungen sind und gerade beim Thema Demenz und Kommunikation gibt es eine Methode, die heißt Validation. Die ist von Naomi Feil gegründet worden, eine Pionierin in diesem Kontext von Menschen mit Demenzerkrankungen, wo man sehr, sehr gut lernt, wie kann man auch mit sowohl herausforderndem Verhalten von Menschen mit Demenz gut umgehen, aber auch welche Arten und Weisen von Wörtern, von Gestik, von Emotionen einfach hier hilfreich sein und wie man es umsetzen kann.
Jetzt gibt es auch das Setting, wo Angehörige in der Session dabei sind. Wie kommuniziert man denn da mit dem Patienten und mit den Angehörigen?
Vielleicht darf ich da gleich was mitgeben. Es ist, glaube ich, egal, mit welchem Patienten man spricht. Sobald halt jemand Dritter noch dabei ist, ist es, finde ich, essentiell, dass jeder Raum bekommt zu reden. Ja? Und Angehörige kommen ja oftmals mit, tun Angehörige, wenn PatientInnen vielleicht nicht gut sprechen können, wenn sie vielleicht nach einem Schlaganfall eine Aphasie haben oder eben vielleicht auch bei dementen Patienten, die sich nicht mehr ganz korrekt oder konkret ausdrücken können oder auch bei Kindern. Aber hier ist es so wichtig, dass man es schafft, in dieser Dreierkonstellation nicht über jemanden zu sprechen, sondern immer jeweils mit dem Gegenüber. Also ich spreche als Therapeut mit dem Angehörigen und ich lasse aber auch der Patient in Raum. Und wenn die Zugehörige das vielleicht nicht respektieren kann, dann da versuchen auch klar zu sagen, ich möchte gern von jedem die Informationen haben, von jedem die Sichtweise bekommen. Deshalb lassen wir jetzt kurz Raum für eben die Patientin, die vielleicht nicht so schnell sich äußern kann. Ja. Und dieses auch Hören, also Angehörige haben ja oft auch ein Anliegen, warum sie mit in die Therapie kommen. Und genauso wenig gut ist es, wenn man den Fokus nur auf den Patienten richtet. Das habe ich oftmals schon erlebt. Wenn der Angehörige mitkommt, gerade wenn er sich vielleicht auch wünscht, mitzukommen, dann möchte der auch was wissen. Und dann ist es eben genauso wichtig, auch beim Angehörigen zu fragen, okay, was war dein Beweggrund, mit hierher zu kommen? Schön, dass du da bist. Ich gebe dir Raum und Zeit und höre dir zu. Und was war dein Grund? Und dann kann man oftmals auch so Beziehungsstörungen, die vielleicht da zwischen den beiden, also PatientInnen und Angehöriger, da sind, sogar auch mit ein bisschen rausheben und schauen, ob es da vielleicht auch eine Möglichkeit gibt, in der Therapie anzusetzen.
Es ist so, dass wenn wir mit einem Patienten oder einer Patientin arbeiten, dann haben wir prinzipiell auch einen Vertrag mit dieser Person, mit der kranken Person. Und ich finde, wir müssen immer aufpassen, möchte der erkrankte Mensch auch, dass überhaupt die anderen dabei sind? Weil das habe ich auch häufig erlebt, da sind die Angehörigen einfach da. Aber auch so die Frage, ist es für sie okay, dass jetzt ihr Mutter, ihr Vater, ihr Tochter, wer auch immer dann gerade so als Angehörige dabei ist, ist es okay, dass die Person im Raum bleibt? Weil eine physiotherapeutische Beziehung mit einem Patienten ist immer ein ganz wichtiges Vertrauensverhältnis. Und wir haben natürlich, und vielleicht auch gerade wieder in meinem Kontext, wo ich viel unterwegs bin, haben wir natürlich ganz häufig mit dem Thema von Scham zu tun. Ja? Also weil ich kann etwas nicht mehr und einer der Hauptängste von vielen Menschen, die schwer krank sind. Ich möchte niemandem zur Last zu fallen, aber ich möchte mich eigentlich noch nicht so zeigen, wie ich bin, wie so mein Körper nicht mehr gut funktioniert. Da ist mir, glaube ich, ganz wichtig herauszufinden, ist es für die erkrankte Person überhaupt akzeptabel, dass wer anderer dabei ist. Also da haben wir, finde ich, auch so ein bisschen die Fürsorgepflicht herauszufinden, ist es gut, dass Angehörige dabei sind oder wenn es vielleicht, wenn wir auch so aus therapeutischer Sicht finden, es wäre wichtig, dass wer dabei ist, dass wir trotzdem auch fragen oder auch das erklären, warum glauben wir, dass es wichtig ist.
Ja, definitiv. Also ne, das Gespräch mit einem Angehörigen ist immer vorausgesetzt, der Patient, die Patientin ist da auch bereit dazu. Bei Kindern gestaltet sich das oftmals anders, weil die Eltern dann einfach da sind. Und wenn man da aber vielleicht auch merkt, dass die Kinder gar nicht so frei reden können, kann man ja auch zum Beispiel bitten, dass die Eltern auch mal kurz rausgehen oder dass man sich mit dem Kind vielleicht auch mal kurz alleine unterhalten kann. Jedenfalls gerade bei Kindern finde ich es nochmal wichtiger, eben nicht über das Kind zu sprechen im Beisein des Kindes, sondern es direkt anzusprechen und die Eltern auch direkt anzusprechen und ja, nicht übereinander zu reden.
Jetzt haben wir sehr viel über patientenzentrierte Kommunikation gehört. Vielen Dank für die spannenden Insights. Wir nehmen mit, traut euch was, traut euch zu kommunizieren, nehmt euch Zeit. Danke nochmals für den Besuch im Studio, Franziska. Danke, Rainer.
Ja, sehr gerne.
Sehr gerne. Danke sehr.
Danke euch, liebe Zuhörer. Ja, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, empfehlt ihn weiter und seid gespannt auf die nächsten Folgen. Auf Wiederhören.
Bleiben Sie in Bewegung. Wir tun es auch und kommen schon bald mit der nächsten Folge. Mehr Infos zu unseren Angeboten und Services sowie zu den Vorteilen Ihrer Mitgliedschaft bei uns finden Sie unter physioaustria.at.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.